Hallo liebe Formel 1-Fans, wir melden uns zurück mit einer neuen Folge Formel Schmidt nach dem großen Preis von Spanien in Barcelona. Max Verstappen hat das Rennen gewonnen. Es war mal wieder knapp, trotzdem konnte er sich erneut gegen Lando Norris durchsetzen. Schmidti, irgendwelche Worte noch zu Max Verstappen, wie er das wieder gebogen hat?
Nee, also man muss sagen, er ist Red Bulls bester Joker. Der Red Bull ist jetzt sicher nicht mehr das überlegene Auto, das haben wir gesehen. Wir haben in den letzten vier Rennen vier unterschiedliche Autos auf der Pole Position gehabt, was zeigt, wie wahnsinnig ausgeglichen dieses Feld ist. Und eigentlich ist er mit den schlechteren Karten in den Grand Prix von Spanien gegangen, aber er hat wieder mal im richtigen Moment das Richtige gemacht. Obwohl er nur Zweiter in der Startaufstellung war und da ist man höchst gefährdet. Erstmal hat man natürlich den Nachteil, weil der Mann auf der Pole Position auf der besseren Spur steht und man muss sie nach hinten verteidigen. Der Weg in die erste Kurve ist fast 550 Meter lang. Also Verstappen hatte wirklich alle Augen, die einen nach vorne, die anderen nach hinten. Und trotzdem kommt er vor Norris in der ersten Kurve an. Oder sagen wir mal so, er kommt vor Norris durch die erste Kurve durch. Die waren ja fast gleich auf. Und das war dann schon die halbe Miete. Und das zweite war das Überholmanöver gegen George Russell gleich in der zweiten, Schrägstrich, dritten Runde. Russell ist dann bis zur 15. Runde hinter, Entschuldigung, Norris ist bis zur 15. Runde hinter Russell hergefahren und war dann erst vorbei, als der an die Boxen abgebogen ist.
Wieso ist Max Verstappen so schnell an dem super gestarteten George Russell vorbeigekommen und Lando Norris hat da länger gebraucht? Gibt es da eine Erklärung von McLaren
Ja, das
oder?
ist wieder so typisch Verstappen. Er weiß, dass er den Angriff schnell vorbereiten muss. Weil wenn er dem Russell drei, vier Runden Zeit gibt, dann weiß er genau, wie sich Verstappen positioniert, wie er in der letzten Kurve fährt, also als Vorbereitung auf die Zielgerade, wie er seine Energie einsetzt beim Überholversuch. Das gehört zu Verstappen dazu, dass er da quasi einen Überfallangriff startet. Und das Team hat ihm auch gesagt, wenn, dann probier es gleich. Das ist unsere beste Chance. Und das war kurz bevor es dann passiert ist, war ja der Funkspruch von Red Bull an Verstappen. Und er zieht es dann auch durch. Wo man sicher ein paar Fragezeichen haben muss, ist, wie wahnsinnig schnell dieser Red Bull auf den Mercedes aufgeschlossen hat. Auf dem Zielstrich war der Unterschied nur 4 km/h zugunsten von Verstappen, aber hinten raus, das war ja wie ein Formel-2-Auto, der Mercedes. Also da gibt es verschiedene Theorien, keiner weiß genau, was die da machen. Das war nicht nur der DRS-Effekt, weil die anderen Autos sind inzwischen beim DRS ähnlich gut geworden. Die spielen mit der Energie vielleicht ein bisschen anders als die anderen Teams. Aber auf der zweiten Hälfte der Geraden hat er plötzlich in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit aufgeschlossen auf den Mercedes und war dann auch nicht zu halten.
Das war dann der Knackpunkt, dass Lando Norris länger hinter George Russell hängen geblieben ist. Und Lando Norris hatte dann keine Lust, früher an die Box zu kommen und die Konkurrenz zu covern, sondern er ist länger draußen geblieben. Was war der Sinn dahinter von McLaren, ihn dann länger draußen zu lassen erstmal?
Ja, McLaren hat gesagt, wir fahren hier nicht um dritten, vierten Platz oder so. Das sind nicht unsere Gegner, die Mercedes und die Ferrari. Wir fahren um den ersten Platz. Und die einzige Chance, die wir jetzt gegen den Verstappen noch haben, ist etwas komplett anderes zu machen. Also hat man versucht, dieses Reifendelta, also die Lebensdauer des Reifens, maximal hinauszuzögern. Er ist ja beim ersten Stopp um 6 Runden später gekommen. Das ist natürlich in Barcelona schon eine ganze, ganze Hausnummer. Aber beim zweiten konnte Verstappen dann und Red Bull konnten die Differenz auf 3 Runden reduzieren. Und das ist dann nicht mehr so viel. Aber eins hat dieser Grand Prix schon auch gezeigt. Auf abgenutzten Reifen wurde Norris immer besser, obwohl er die ganze Zeit richtig attackiert hat und obwohl Verstappen nicht verwalten konnte. Er hat ja mal den Funkspruch dann im letzten Stint bekommen, er kann jetzt wirklich Gas geben, die Reifen werden halten bis zum Schluss. Und das hat er dann auch gemacht, weil er ja gemerkt hat, ähnlich wie in Imola, der Norris kommt wieder näher und es zeigt ganz klar, dass der McLaren im Moment vielleicht nicht nur ein Tick schneller ist als der Red Bull, er schont auch die Reifen besser. Und das war ja dem Red Bull seine ganz, ganz große Stärke über die letzten 2 Jahre. Also der McLaren ist schon ein richtig gutes Auto geworden. Jetzt muss es halt der Norris noch mehr umsetzen und vielleicht ähnlich kompromisslos fahren, wie das Verstappen macht. Und wie gesagt, zu der Kompromisslosigkeit von Verstappen kommt natürlich auch noch dazu, dass der Red Bull alles richtig macht. Der Verstappen ist sicher ein bisschen zu früh an die Box gekommen, aus seiner Sicht, beim ersten Mal. Aber sie mussten reinkommen. Sie wollten auf jeden Fall Russell, der ja schon in der 15. Runde drin war, abwehren. Nicht, dass der ihn dann vor der Nase rumfährt. Dann hat man das halt in Kauf genommen. Aber dann passen auch die Boxenstopps alle, während bei den anderen mal wieder der ein oder andere schief geht.
Ja, Red Bull macht einfach keine Fehler. Wo sie vielleicht so ein bisschen den Anschluss verloren haben, ist mit den Upgrades. Jetzt haben sie das dritte größere Paket schon gebracht. Und trotzdem, sagst du, ist der McLaren wahrscheinlich das Tick zurzeit der Tick besser. wenn es um die Pace geht oder auch im Speed kann er ja mithalten.
Ja, und das auf jeder Rennstrecke, das muss man jetzt mal wirklich sagen. Der McLaren ist seit Miami eigentlich das Auto, das permanent um die Pole Position mitfährt. Es gelingt da nicht immer. Wie gesagt, letzten vier Rennen, vier verschiedene Marken. Erst Red Bull in Imola, dann Ferrari in Monte Carlo, dann Mercedes in Montreal, jetzt McLaren, dann endlich in Spielberg, Barcelona, ich bin schon wieder ein Rennen weiter. Aber das war natürlich auch so gewissermaßen die Paradestrecke für den McLaren. Viele mittelschnelle, schnelle Kurven, da konnte er seine Stärken ausspielen. Ich meine, die Stärke 20.000stel war nichts. Das war wieder wahnsinnig eng. Aber man muss dazu sagen, McLaren hat ein großes Upgrade gebracht in Miami und das hat gestochen. Das hat wirklich einen richtigen Sprung nach vorne gemacht, das Auto. Während Red Bull, wie du schon sagst, jetzt zum dritten Mal das Auto stark verändert hat. Das in Japan, das gab einen kleinen Sprung, hat ihm ein bisschen geholfen, nochmal ein bisschen Luft geschafft auf die Verfolger. Und die letzten beiden sind eigentlich wirkungslos verpufft, muss man sagen. Jetzt muss man mal abwarten. Manchmal funktioniert das Upgrade immer erst im zweiten, dritten Anlauf. Aber wie man schon bei Red Bull raushört, sowohl Christian Horner als auch Helmut Marko haben nach dem Rennen gesagt, die hoffen jetzt alle auf Silverstone. Silverstone kommt das größte Paket des Jahres und da setzen sie jetzt wirklich die Hoffnung drauf, dass sie da wieder ein bisschen Luft haben. Und Verstappen, glaube ich, hat ja auch selber gesagt, es muss jetzt wirklich alles funktionieren, dass ich gewinne und irgendwann passiert es halt mir, dass nicht alles funktioniert und dann gewinnt ein anderer. Er sagt, wir brauchen eigentlich wieder einen kleinen Vorsprung und den hoffen sie, dass sie sich in Silverstone mit dem Paket, was auch immer dann kommt, wieder verschaffen, aber die anderen werden jetzt auch nicht schlafen. Also ich meine, die sind jetzt dran, auch mit den Upgrades. Das wird ein heißes Rennen bis zum Ende des Jahres.
Trotzdem hat Max Verstappen schon einen großen Vorsprung in der WM. Er konnte jetzt in den letzten Rennen, obwohl er unter Leclerc war ja bis auf 31 Punkte, glaube ich, ran vor Montreal. Jetzt ist Norris Zweiter, jetzt ist der Vorsprung schon viel, viel größer. 7 Rennen hat er gewonnen. Das Fett, das er sich schon angefressen hat, das Polster, das ist jetzt verkraftbar, auch wenn sie jetzt mal Zweiter, Dritter, Vierter werden, jetzt mal in den Bereich von Ferrari oder Mercedes abrutschen würden.
Ja, absolut. Und Norris müsste ja dann alles auch gewinnen. Ja. Ich sehe den im Moment auch als seinen großen Gegner in der WM, wobei großer Gegner ein großes Wort ist. Er ist sein Gegner, weil der Vorsprung einfach schon zu groß ist und die fallen ja auch ganz, ganz selten aus, die Red Bull. Also wir hatten das jetzt, glaube ich, Melbourne war der erste in 2 Jahren und wenn wir wieder 2 Jahre warten müssen, dann ist die WM natürlich schon lange vorbei. Also und Fehler machen sie auch keine. Und Verstappen ist dann auch so klug. Ich meine, die Nummer gegen Norris am Start mit Russell, den ja keiner erwartet hat, dass der da von außen noch reinsticht, er lässt ja auch Vorsicht walten. Also er hat sich schon noch ein bisschen Platz gelassen für den Fall aller Fälle. Und dann auch bei dem Überholmanöver mit Russell, er geht nicht mehr das ganz große Risiko ein, dass er vielleicht früher eingegangen ist. Da ist er einfach zu schlau und zu erfahren inzwischen. Also er macht eigentlich auch keine Fehler. Und wenn er mal wieder einen Fehler macht, er hatte, glaube ich, einen Wackler drin, in Kurve 7 mal, ich weiß nicht in welcher Runde, das waren dann 4/10 Zeitverlust. Da verlieren andere 1,5 Sekunden bis 2, wenn die so eine Nummer haben. Also das zeichnet Verstappen einfach aus.
McLaren fehlt noch etwas, um die Pace dann in Rennsiege umzusetzen, dauerhaft, damit man Red Bull ablöst und Max Verstappen. McLaren selbst hatte jetzt nicht nur auf der Strecke ein bewegtes Wochenende, sondern am Samstag ist im Motorhome ein Brand ausgebrochen. Du warst vor Ort, was war da los?
Ja, es ist wohl irgendwo in einem der beiden, dieses Motorhome besteht ja aus 2 quasi großen Trucks, das sind die tragenden Türme rechts und links. Dazwischen ist dann so eine mehrstöckige Ebene und es ist, ich glaube, wenn man von vorne drauf schaut, im rechten Teil irgendwo in der Verkabelung durch einen Kurzschluss ein Schwelbrand entstanden und der ließ sich auch nicht so schnell löschen. Die Löschzüge standen da also wirklich für 3 Stunden rum und dann war alles unter Wasser gesetzt da rund um dieses McLaren Motorhome und was da jetzt der eigentliche Grund war, wer Schuld hatte, ob das irgendwas mit der Elektrizität, die Rennstrecke liefert, zu tun hatte oder die Kabel verlegt haben, das muss man jetzt sicher mal im Nachhinein prüfen. Die Firma, die in diesem Jahr, die ist neu scheinbar, das Motorhome aufstellt, die wird sicher jetzt ein bisschen unter Druck geraten, wenn sie denn schuld wäre, das kann man ja heute noch nicht sagen, weil schon in Monaco hatten sie ja Probleme, das Motorhome rechtzeitig aufzustellen. Das wurde dann erst am Freitagmittag fertig. Und wie gesagt, war natürlich ein bisschen unglücklich. Die hatten sozusagen keine Heimat mehr. Alpine und Pirelli, die benachbarten Motorhomes, mussten auch geräumt werden, zumindest mal für die ersten 4-5 Stunden, bis dann klar war, das Feuer ist aus, dann durften die wieder zurück. war wie früher, die Leute standen halt hinter den Garagen und haben Sandwiches gekaut, war natürlich nichts mit Küche. Und zum Schluss hat dann McLaren Asyl bei der FIA gekriegt, die durften sich da in ein, zwei Büros einquartieren.
Das war ein bisschen wie früher dann für dich,
oder? Ja, ja.
Ja, kommen wir zum nächsten Team. Mercedes war wieder stark in Barcelona. Ich glaube, wir können jetzt davon wegkommen zu sagen, das war eine Eintagsfliege in Montreal. Jetzt waren sie auf einer ganz anderen Strecke schnell. Russell, Raketenstart von 4 auf 1 geschossen, konnte dann nicht ganz die Pace gehen. Lewis Hamilton hat viel Schelte bekommen in den letzten Wochen und Monaten. Hat auch selbst gesagt nach Montreal, das war ein schlechtes Rennen. Mhm. Jetzt wirklich abgeliefert. Wie siehst du die Leistung der Silberpfeile?
Ja, erstmal, also sie lagen im Training 13. zurück, aber das haben sie sich ein bisschen selbst zuzuschreiben. Toto Wolff war ein bisschen verärgert. Es war wieder dieses alte Thema Reifendruck, das übrigens auch Ferrari wieder ausgebremst hat. Es ist, wenn alles so eng zusammenliegt, dann kommt es wirklich auf die Kleinigkeiten an. Und der Reifendruck ist natürlich ein Thema. Nicht, dass sie jetzt meilenweit weg waren, aber sie waren halt nicht da, wo jetzt ein Red Bull und, oder Lando Norris war. Und dann sind dann gleich mal 2-3 Zehntel verloren. Auch wie man sich die Qualifikationsrunde eingeteilt hat, zum Beispiel bei Ferrari, die Fahrer sind eigentlich zu aggressiv in die Runde reingefahren und haben dann hinten raus Grip verloren. Aber diese Reifenvorbereitung ist jetzt wirklich, da sie so wichtig geworden ist oder noch wichtiger, als es vorher schon war, das ist eine Wissenschaft wieder für sich. Man sieht das ja in den Trainingssitzungen, selbst dann im Q3, wo nur noch 10 Autos auf der Strecke sind, die reihen sich da alle auf. Das ist einerseits, will man sicherstellen, dass man sicher durch die Aufwärmrunde noch kommt, bevor die Zielflagge fällt. Andererseits, man steht da rum und die Reifen kühlen aus. Man muss sie dann in der Vorbereitungsrunde wieder auf Temperatur bringen. Und Toto Wolff hat mir gesagt, das machen natürlich alle Teams so, die Fahrer haben auf ihrem Lenkrad im Display die Zieltemperatur stehen. Und da geht es in dem Fall jetzt um die Oberflächentemperatur, die ja gemessen wird. Und wenn da, sagen wir mal, 76 Grad steht für den Beginn der Runde, dann muss man dabei 76 sein. 74 ist zu wenig und 78 ist schon zu viel. Und Mercedes hat dann entschieden, im Q3, im allerletzten Versuch, nee, wir stellen uns da jetzt mal nicht in die Schlange, weil das ist dann, man kann ja dann auch vom Tempo her nicht groß variieren, weil man den Abstand zum Vordermann lassen muss. Auf der anderen Seite braucht man vielleicht ein bisschen mehr Speed, um die Temperatur in den Reifen zu kriegen, weil die schon zu stark gefallen ist. Also hat man gesagt, nee, wir fahren als Letzte raus, hat sich da nicht in die Schlange gestellt. Das Problem war halt nur, als Letzter wurde dann plötzlich die Zeit knapp. Der Russell, der war hinter dem Hamilton, der ist gerade so noch über die Ziellinie gekommen vor der schwarz-weiß karierten Flagge. Und auch bei Hamilton war es nicht ideal. Also ich glaube, die Mercedes hätten da auch hinfahren können an die Zeiten. Und die Ferrari genauso. Also deswegen sehen die 3 Zehntel jetzt ein bisschen viel aus. Zwischen Mercedes und Ferrari war es ja super eng. Ich glaube, die 4 Autos lagen innerhalb von, ich würde mal sagen, 40.000 oder irgend sowas. Das war Wahnsinn. Also sowas hatten wir, glaube ich, noch nie. Nee, um dann nochmal jetzt auf Hamilton zu sprechen zu kommen. Ich glaube, er ist schon ein bisschen in sich gegangen, gerade nach Kanada. Das hat ihm gestunken. Gerade der Russell steht auf der Pole Position. Er ist nur Siebter und das hat ihm ja eigentlich auch das Rennen verloren oder alle Chancen genommen. Und er hat sich, glaube ich, jetzt ein bisschen zurückgenommen. Einer der Gründe, warum Hamilton im Qualifying oft dann, gerade wenn es darauf ankommt, hinter Russell zurückgefallen ist, war der, dass er dann zu viel wollte. Er ist zu aggressiv gefahren und das mögen die Reifen nicht, die Pirellis. Und ich glaube, wenn man da 99% oder 99,5% fährt, ist man besser dran. Das sagen viele Fahrer und ich glaube, Hamilton hat das auch beherzigt und war dann halt auch dabei. Wobei, wie gesagt, das geht um Tausendstel. Also das kann man eigentlich gar nicht messen. Und das ist ja das Nächste. Auch was Sör sagt mir, wenn man diese GPS-Kurven übereinander legt, das ist Copy und Paste und dann sieht man vielleicht in der einen Kurve, Der Leclerc zum Beispiel hat in Kurve 5 da einen kleinen Fehler drin. Da sieht man einen Unterschied und der Rest, man kann die Unterschiede gar nicht mehr feststellen, wer wo schneller und wo langsamer ist. Da muss man gar nicht dran rum analysieren, ist jetzt der Ferrari in dem langsamen Kurven ein bisschen besser als der Red Bull oder und umgekehrt oder Mercedes, keine Ahnung, auf der Geraden ein bisschen schneller. Das verwischt alles. Das Problem ist jetzt wirklich die Exekution und so Dinge wie Reifendruck, Reifenvorbereitung, das bestimmt die Startaufstellung und damit auch ein bisschen das Rennen.
Ja, und da ist wahrscheinlich Max Verstappen einfach der Beste.
Der Beste und er, wie gesagt, Red Bull ist es natürlich gewohnt. Die fahren jetzt seit 3 Jahren oder schon im 3. Jahr in Folge immer an der Spitze rum und die wissen, wie man gewinnt. Und McLaren hat es natürlich einigermaßen verlernt. Die hatten in den letzten 10 Jahren oder 12 Jahren 2 Siege. Ja. Und das ist natürlich zu wenig. Und bei Mercedes ist ja auch schon eine Weile her, dass die gewonnen haben. Und wie gesagt, man sieht es auch an der ganzen Strategie. Red Bull ging von vornherein mit dem Plan rein, Soft, Medium, Soft. Das hat man ja gesehen. Mein Verstappen hat sich einen frischen Satz Soft aufgehoben, wie beide Ferrari-Piloten übrigens auch. Und auch Lando Norris. Nur dann beim Start, alle nehmen den frischen Satz. Wer nimmt den gebrauchten, obwohl er einen frischen hatte? Max Verstappen. Ja. Warum machen sie es so? Weil das Problem ist, hat mir Pierre Vacher erzählt, der Technikchef, beim ersten Stint kannst du die Länge des Stints dir nicht vorher festlegen. Das hängt von der Rennsituation ab. Wenn einer früh reinkommt und du läufst Gefahr, hinter den zu fallen, musst du auch mit rein. Und in der Regel sind die ersten Stints in Barcelona relativ kurz, weil einer kommt immer früh rein und zieht dann alle anderen mit. Und deswegen wollte man den frischen Satz, Softreifen, nicht verheizen, beim möglicherweise sehr, sehr kurzen Stint, hat sich den also bis ans Ende aufgehoben. Das sind schon so Dinge, das macht halt nur Red Bull. Und alle anderen machen die Hausfrauenlösung. Also klar, wir haben einen frischen Satz Soft und nehmen den gleich am Anfang her. Mercedes war es wieder so, und da ist man auch so ein bisschen, hängt noch in der Vergangenheit, wo es eben schwierig war oder schwieriger war, nach vorne in der Startaufstellung zu kommen. Die haben gesagt, nee, wir heben uns da keinen frischen Satz Soft fürs Rennen auf, die Nummer ist uns zu heiß. Wir brauchen im Q2 zwei frische Satz Soft, um ins Q3 zu kommen, und damit sind die fünf Sätze weg, weil man hat ja den einen im Q1, zwei im Q2 und zwei im Q3. Also man wollte auf Nummer sicher gehen, dass man in der Startaufstellung weit vorne steht. Der Red Bull braucht das nicht, der weiß, der steht da vorne. Zumindest mal mit Max Verstappen. Also muss der da keine Spielchen machen und kann schon da aufs Rennen hinarbeiten. Das wird sich aber jetzt, glaube ich, legen. Also ich meine, je mehr Selbstsicherheit kommt, sowohl bei Ferrari, bei McLaren und bei Mercedes, wird man dann eben auch diese Dinge machen, so wie Red Bull, und sich vielleicht mehr fürs Rennen überlegen.
Ferrari war noch ein Tick langsamer als Mercedes, so vierte Kraft. Wobei, du hast es ja schon gesagt, es war hauchzart. Charles Leclerc hat am Ende gesagt, nicht mehr lang, und ich hätte den Russell auch noch mir gekauft. Trotzdem ein bisschen problematisches Wochenende, zweites größeres Upgrade, du hattest es schon, glaube ich, angesprochen. Und es gab auch Stunk bei Ferrari zwischen Leclerc und Sainz. Was war da los?
Also bei Leclerc, erstmal auf Leclerc und Sainz zu kommen. Sainz hat Leclerc da relativ am Anfang des Rennens überholt, als man eigentlich intern sich hätte darauf konzentrieren sollen, das Tempo der Vorderleute mitzugehen, hat sich da selber ein bisschen weggenommen, sowohl also von der Rundenzeit her und auch von den Körnern, was die Reifen dann, was es die Reifen kostet, so ein Duell. War ein bisschen unglücklich, Leclerc war sauer, der meinte halt, naja, der Sainz vor seinem Heimpublikum muss halt zeigen, was er kann, und er ist ja auch immer noch in Vertragsgesprächen, obwohl die eigentlich beendet sind, aber trotzdem, er will halt zeigen, dass er eigentlich zu Unrecht da bei Ferrari gehen muss. Wie gesagt, hätte man sicher anders lösen können, aber ich glaube, das war nicht das Grundproblem der Ferrari. Die Ferrari waren so ein bisschen an der Grenze zum Bouncing, die haben da ein bisschen mit der Bodenfreiheit hin und her gespielt und so nicht die ideale Einstellung gefunden. Bei dem Upgrade muss man aufpassen, auch das Imola-Upgrade hat erst so ein bisschen gebraucht, bis es dann einigermaßen funktioniert hat. Das ist oft so heute, vor allem wenn die Pakete so groß sind. Ich glaube, Ferrari kann eigentlich ganz zufrieden sein, denn Barcelona beinhaltet dann doch drei Kurven, die eigentlich Problemkurven für Ferrari waren. Also Leclerc hat ja schon im Vorfeld immer gesagt, unsere Problemzone sind langsame Kurven mit langen Radien, und da gibt es dann halt doch drei, das ist Kurve 5, Kurve 10 und 11, die genau in dieses Raster fallen, und dafür hat Ferrari eigentlich ganz ordentlich abgeschnitten. Wie gesagt, Leclerc hat 2 Zehntel verschenkt in Kurve 5 durch einen Fehler im Qualifying. Wenn man die mal abzieht, dann ist er auf jeden Fall schon mal auf dem dritten Startplatz. Jetzt im Rennen, eine Runde mehr hätte er den Russell gehabt, der war ja nur 3 Zehntel im Ziel dahinter. Er hatte ja wie Hamilton die weichen Reifen zum Schluss, Russell und Sainz fuhren die harten. Das lag daran, dass Russell und Sainz in ihrer Boxenstoppsequenz immer zu früh dran waren. Und zu der Runde, als sie das zweite Mal gewechselt haben, da wäre es nicht möglich gewesen, mit dem Soft bis zum Ende zu fahren. Also dadurch waren die natürlich gehandicapt. Auch der Sainz musste noch aufpassen. Der Piastri hat auf ihn in den letzten 20 Runden 17 Sekunden aufgeholt. Also fast eine Sekunde pro Runde. Piastri fuhr hinten raus, auch mit dem weichen Satzreifen. Also das war sicher ein Handicap. Und wie gesagt, eine Runde mehr und der Leclerc wäre am Russell dran gewesen. Leclerc hat übrigens auch auf Hamilton aufgeholt. Also auf abgenutzten Reifen war Leclerc so schnell wie Verstappen, ein bisschen langsamer als Norris.
Also können wir weiterhin uns darauf freuen, dass die 4 Top-Teams da vorne sich so ordentlich geben. Für mich die Überraschung des Wochenendes war Alpine, so ein bisschen aus dem Nichts, 5. Kraft gewesen in Barcelona, ohne Upgrades. Und es gibt ja noch ein anderes Thema, Flavio Briatore, Da ist richtig was los gerade bei den Franzosen.
Ja, also erstmal zu dem Rennen zu kommen, also das war für alle eine Überraschung, auch für Alpine selbst. Das Erste, was der Ocon gesagt hat, nachdem beide Autos in den Top 10 in der Startaufstellung gestanden sind, haben wir müssen jetzt mal untersuchen, warum wir so gut waren. Das war eigentlich die Angststrecke für Alpine. Die Strecke, die ja die Qualitäten eines Autos zeigt, und die Qualität war ja jetzt nicht so besonders in den ersten 9 Rennen da. Sie haben sicher einen kleinen Schritt da in China gemacht. Das war ihr einziges Upgrade, das muss man mal noch dazu sagen. Der Unterboden hat das Fahrverhalten so ein bisschen beruhigt und das Auto wurde berechenbarer. Seit Miami fahren sie auch zumindest eins der beiden Autos auf dem Gewichtslimit, das andere ist 3 Kilogramm schwerer. Zuerst, also die letzten 3 Rennen davor, Imola, Monaco und Montreal, fuhr Gasly im leichteren Auto. Jetzt fährt Ocon im leichteren Auto. Die wechseln da durch, damit es einigermaßen fair ist. Aber es war nichts, was uns im Vorfeld erzählt hätte oder gesagt hätte, dass der Alpine dort so gut abschneidet. Und wie gesagt, das war allen ein Rätsel. Und die waren ja nicht nur gut jetzt irgendwann mal im Qualifying.
Nee, immer.
War am Freitag gut, am Samstag im Qualifying und im Rennen gut. Und da gab es also selbst im Team dann nur ein paar so Theorien, die das vielleicht erklären. Barcelona ist eine Rennstrecke, wo der Motor relativ wenig zählt, also die Motorkraft. Renault hat das ein bisschen aufgeholt im Vergleich zum Vorjahr, aber liegt vielleicht immer noch so 3 Zehntel hinten auf Strecken, wo der Motor eine größere Rolle spielt. Das war das eine. Das andere ist, sie hatten den perfekten Heckflügel dabei. Sie hatten einen Heckflügel, der wirklich auf den Abtrieb, den Barcelona fordert, eigentlich maßgeschneidert war, während einige anderen einen schlechten Kompromiss eingehen mussten. Haas fuhr mit dem Monaco-Flügel, Williams fuhr mit dem Monaco-Flügel, weil eben dazwischen haben sie halt nichts im Angebot. Der nächst kleinere Flügel
Hat
ist
zu
dann schon
wenig
wieder zu
Abtrieb.
wenig. Ja. Und dann heißt es, seit David Sanchez da ist, der neue Technikdirektor, fahren sie ein bisschen eine andere Strategie mit der Bodenfreiheit. Und man hat wohl eine Bodenfreiheit gefunden, jetzt und zwar von Anfang an, eigentlich schon von Freitag an. Das ist sehr, sehr wichtig, weil dann kommt Vertrauen, die gerade so gepasst hat. Also gerade so genug Abtrieb geliefert hat. Und sie waren so an der Grenze zum Bouncing. Also Gasly hat nach dem Qualifying erzählt, Kurve 13, 14, die beiden letzten, die schnellen, das war dann schon mit Luft anhalten, weil er hat schon gemerkt, das Auto beginnt wieder zu pumpen. Aber sie sind halt gerade noch durchgekommen. Also, und dann im Rennen auch eine klasse Leistung geboten. Sie sind die klassische Strategie gefahren mit den harten Reifen hinten raus, aber sie musste auch kein großes Risiko eingehen. Nach vorne war sowieso nichts zu machen. Und ihr Gegner war dann eigentlich Perez, der ja durch die Strafe von weiter hinten kam. Das hat halt dann im Endeffekt nicht geklappt. Das war vielleicht das Einzige, was nicht geklappt hat bei Alpine an dem Wochenende. Und der Gasly musste dem noch Platz machen in der letzten Runde. Aber es war klar, der Perez war natürlich deutlich schneller. Aber
Und
du wolltest, glaube ich, auch noch Flavio Briatore, weil jetzt
Flavio
ist er wieder da.
Briatore.
Wobei, man muss dazu sagen, das kann mich jetzt nicht groß überraschen. Schon seit Monaco hat man sich am Fahrerlager erzählt, er wird da Berater werden. Luca de Meo, der Präsident, kennt ihn gut und hat ihn jetzt als Berater eingestellt. Ich meine, der Flavio war, das muss man wirklich sagen, so bis in seiner aktiven Zeit, so bis vor 15 Jahren, war der schon ein Fuchs, einer der, obwohl man ihm das gar nicht so zutraut, wirklich pragmatisch gedacht hat. Ich weiß nicht, als der bei Renault Teamchef war, Renault hat das Team 2002 von Benetton da übernommen. Und Flavio hat erstmal gesagt, naja, das war vorher so eine Reisetruppe, die da irgendwie zu einem Grand Prix reist und einfach da ist. Und er hat das gleich mal abgestellt. Und dann war das ja auch die Zeit, wo Renault sich da immer auch gefallen hat drin, immer irgendwas anderes mit dem Motor zu machen. Und 2002 und 3 hatten sie ja diesen Motor mit dem weiten Zylinderwinkel, 111 Grad. Und Briatore hat sich das 2 Jahre lang angeschaut und die Ingenieure haben ihm 1000 Gründe erzählt, warum das viel besser ist. Es war aber nicht besser. Der Motor war von der Leistung her schlechter, deutlich schlechter als die anderen. Man hatte eine bisschen bessere Traktion, aber das hat es natürlich nicht rausgerissen. Und dann hat der Flavio, obwohl er von Technik wirklich 0,0 Ahnung hat, den Leuten gesagt: Passt auf, jetzt erzähle ich euch, wie der Motor gebaut wird. Wir bauen jetzt einen ganz normalen Motor mit irgendwelchen 90 Grad oder 72, ich weiß gar nicht, was dann der nächste Winkel war. Wie alle anderen auch. Erzählt mir hier bitte nichts. Der Motor gewinnt uns das Rennen nicht, er verliert es uns. Ja, ich will einen normalen Motor haben. Der muss nicht besser sein als die anderen, aber er muss ungefähr das schaffen, was die anderen können. Und dann bauen wir das bessere Auto. Und genauso ist es gekommen. 2005, 2006 wurden sie Weltmeister. Also das zeigt schon, er hat einen Blick für das Ganze. Nur Flavio ist seit 15 Jahren raus. Und jetzt der erste Vorschlag, den er da an De Meo gemacht hat, ist jetzt mit Kundenmotoren zu fahren. Wie gesagt, vor 15 Jahren wäre das vielleicht eine richtige Entscheidung gewesen. Jetzt nicht. Es wäre natürlich für das Image eine Katastrophe. Also Renault, 48 Jahre gibt es jetzt diese Motorenabteilung und die haben ja nicht nur Schlechtes abgeliefert. Nee. Ja. Und die Leute sind schon noch gut, aber die dürfen ja noch nicht mal am Budget Cap arbeiten. Das ist ja das Grundproblem bei Renault. Die glauben ja immer, sie könnten damit im Sparkurs Weltmeister werden. Das geht nicht mehr. Also man muss wenigstens das Budget Cap, was ja nicht so wahnsinnig hoch mehr ist. Es sind im Moment sind es für die Entwicklung 95 Millionen Dollar pro Jahr. Und wenn dann die 26 Motoren mal laufen, sind es 130 Millionen, das kann man sicher ausgeben. Und wenn man es nicht ausgeben will, muss man halt aufhören oder das Ding verkaufen. Und wie gesagt, da darf man den Renault-Ingenieuren auch nichts vorwerfen. Und meiner Ansicht nach, da würde man so viel Historie begraben und das gehört zu diesem Team dazu. Genauso wie der Ferrari kein Mercedes-Motor einkaufen kann, kann eigentlich der Alpine den auch nicht einkaufen. Und ich bin überzeugt, wenn man denen die Kohle gibt, dann bauen die ja wieder einen vernünftigen Motor. Also man kann den da jetzt keinen Strick draus drehen, den Ingenieuren. Und das ist für mich der falsche Weg, vor allem, weil 2026 der Antrieb sicher der entscheidende Faktor werden wird. Das sagen auch viele Chassis-Ingenieure, die ersten zwei Jahre wird wahrscheinlich der Weltmeister über den Antrieb gekürt. Man muss natürlich schon ein gutes Auto haben, aber man kann sich beim Auto eben dann nicht mehr so differenzieren wie jetzt. Und da kaufe ich mir keinen Kundenmotor, weil da bin ich komplett in der Hand des Werksteams. Das geht schon mal los. Wie gesagt, es wird ja dann nicht nur der Motor eine Rolle spielen, sondern auch der Sprit und die Batterie. Das hat man Kühlung, beim letzten Mal schon. Als Werksteam habe ich einen Zugriff auf diese Partner und kann sagen, Leute, wir müssen Attacke machen. Als Kundenteam kann ich vielleicht zum Werk gehen und sagen, ey, ich bin mit eurem Motor nicht zufrieden, weiß aber gar nicht, woran es eigentlich liegt. Das ist das eine. Das andere hat mir Vasseur jetzt auch nochmal erzählt. Er weiß heute schon, wie sein Antrieb ausschauen wird. Von der Architektur her, wo was liegt. Wir können uns heute schon Gedanken machen. Da kann ich in den Windkanal gehen, aber man kann sich ja, das ist ja erlaubt, Gedanken machen, wo was platziert wird, wie wir das Packaging machen. Der Ferrari-Kunde, jetzt, Ferrari ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil die sehr eng mit Haas zusammenarbeiten und auch vor Haas keine Angst haben müssen. Aber nehmen wir mal das Mercedes. Mercedes hat natürlich das Gleiche. Die wissen heute schon, wie ihr Antrieb ausschaut. Die können heute schon Gedankenspiele anstellen, wo baue ich was hin. Die Kunden, McLaren und Williams, die erfahren das irgendwann nächstes Jahr und natürlich viel, viel später. Also da ist man schon wahnsinnig im Nachteil. Und also dieser Rat ist meiner Ansicht nach eine Katastrophe. Meiner Ansicht nach ist es auf dem Mist von Flavio Briatore gewachsen, aber der Vorschlag ist sicher nicht gut.
Ja, ich gebe dir recht. Ich finde es auch, wenn man sich dann quasi die Blöße gibt und dann keinen eigenen Motor mehr baut, warum ist man dann als Werksteam in der Formel 1, dann ist man das nicht mehr. Und zum anderen auch die Motivation der Leute, die eigentlich den Motor entwickeln, weil die sind ja mittendrin, wenn wir 26 das neue Reglement haben. Also gebe ich dir vollkommen recht. Auf der anderen Seite, auch fahrermäßig, ist es ja bei Alpine völlig offen. Esteban Ocon verlässt auf jeden Fall das Team. Pierre Gasly hat auch keinen Vertrag. Der Fahrermarkt, der dreht sich so wild. Carlos Sainz hieß es erst, Audi, dann Williams. Jetzt sind Gerüchte aufgeploppt, dass sogar Alpine mit ihm spricht. Ja. Wie siehst du das?
Also eigentlich war die Nummer mit Williams gemacht. Man wollte es schon vor dem Grand Prix von Spanien bekannt geben. Dann gab es da wieder eine Verzögerung. Ich nehme an, dann kam das Alpine ein bisschen dazwischen als neue Option. Das war ja gar keine Option eine lange Zeit. Auch das ist sicher auf Flavio Briatores Mist gewachsen. Aus seiner Sicht natürlich nicht blöd. Sainz ist sicher wahrscheinlich der beste Fahrer jetzt im Angebot. Dann sollte die Williams-Nummer am Donnerstag vor dem Grand Prix von Spanien bekannt gegeben werden, also in Barcelona. Der Sainz wollte da nicht, man hat es dann wieder rausgezögert und gesagt, nee, man muss sich auf den Grand Prix hier konzentrieren, das ist ein Heimrennen. Jetzt hieß es wieder, nächsten Donnerstag soll es bekannt gegeben werden, aber ich zweifle jetzt schon so langsam dran, weil Flavio Briatore ist schon einer, der andere Leute mitreißen und überzeugen kann. Und der wird Sainz und seinen Vater, der natürlich da auch eine große Rolle spielt bei der Wahl, da schon entsprechend bearbeitet haben. Also ich bin jetzt mal gespannt, was dabei rauskommt. Der ist sicher jetzt auf der Karte, aber ich nehme an, Carlos Sainz hat ja selber gesagt, er will jetzt diese Nummer endlich durchkriegen und nicht da ewig hin und her. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir in Österreich dann wissen, ob Sainz ein Williams-Fahrer oder ein Alpinfahrer ist. Ich glaube, Audi hat schlechte Chancen. Audi hat ganz klar gesagt zu Sainz, wir gehen rücken nicht von unseren Bedingungen ab. Sie haben ihm ein sehr gutes Gehalt geboten. Also da nachzubessern, das geht schon mal nicht. Und sie rücken auch nicht davon ab, von dem Dreijahresvertrag. Er muss da Vertrauen zeigen in dieses Projekt. Das ist wichtig. Und das, was Williams macht, ihm zu sagen, du kannst nach zwei Jahren weg, und zwar bedingungslos, wenn es dir hier nicht gefällt, das ist mit Audi nicht zu machen.
Ja. Ein anderer Fahrer, der sich jetzt wieder vielleicht mehr Hoffnungen macht als Mick Schumacher. Die deutschen Medien hatten ihn am Wochenende jetzt auch schon ins Cockpit gesprochen. Bei Alpine die alte Verbindung mit seinem Vater, der mit Flavio Briatore zu Benetton-Zeiten zweimal Weltmeister geworden ist. Und er testet jetzt auch in Le Castellet einen alten Alpine-Formel-1-Wagen. Da wird schon vom Shootout gegen Jack Doohan gesprochen. Mhm. Wie schätzt du seine Chancen jetzt ein? Er ist ja auch WEC-Fahrer, war in Le Mans mit Alpine am Start.
Ja, ich glaube, Mick Schumacher, also er war ursprünglich ja nicht für diesen Test geplant, er hat sich wieder ein bisschen ins Gespräch gebracht, denn er war überraschenderweise, muss man sagen, in Le Mans der schnellste Alpinfahrer und er war auch, zählte auch mit den beiden Stints, die er da gemacht hat, zu denen, die da relativ weit vorne waren, jetzt über alle Teams hinweg gesehen, hat die Leute schon ein bisschen überrascht, weil er ist ja eigentlich kein Sportwagen-Experte. Er ist natürlich davor schon mal das Auto gefahren, aber da gibt es andere, die wesentlich mehr Erfahrung haben in diesem Alpine-Team bei Langstreckenrennen. Er hat da eine sehr gute Figur gemacht und ich glaube, auch hier wieder Briatore, da denkt er pragmatisch, warum soll man den nicht mal fahren lassen? Es kostet in dem Sinne nichts, natürlich kostet es immer was, aber ob der Doohan dann zwei Tage fährt oder einen Tag der Schumacher und einen Tag der Doohan, ist dann im Endeffekt auch egal. Und für Mick Schumacher ist es sicher mal eine Chance zu zeigen, ja, ich bin auch noch da. Ich kann mindestens so schnell fahren wie der Doohan. Wobei der Doohan natürlich den Vorteil hat, dass jetzt der Junior, den Alpine großgezogen hat, den könnten sie zunächst mal vermarkten als ihr Kind. Aber auf der anderen Seite, der Name Schumacher zieht natürlich auch und das weiß Briatore natürlich, wenn der Schumacher da eine gute Leistung bietet und sie noch einen Platz frei haben, das ist ja das Nächste, der muss ja erstmal frei sein, dann hat er da vielleicht ordentliche Karten. Ja.
Zwei andere große Namen oder vor allem ein großer Name ist Aston Martin, die enttäuschend waren in Barcelona. In Montreal war es ganz gut, jetzt sind sie weit außerhalb der Punkte rumgedümpelt, trotz einer Klasse von Fernando Alonso. Was sind denn die Gründe dafür? Und man hört jetzt auch nichts Besonderes, es bleibt ja ruhig, trotz Lawrence Stroll, der ja da schon auch gern mal Hire and Fire anstellt.
Ja, ja, also in Imola war nicht so ruhig, Lawrence Stroll, da gibt es ja schöne Geschichten, dass es da also ziemlich laut wurde am Samstagabend, nachdem er festgestellt hat, dass das große Upgrade dann doch nicht das bringt, was man sich gedacht hat, jedenfalls nicht auf Anhieb, aber es hat ja bis jetzt eigentlich nicht den Durchbruch gebracht. Und da wurde es dann schon ziemlich laut und ja, das Problem ist, dieses Auto in den langgezogenen Kurven ist der Abtrieb instabil und das Auto ist nicht berechenbar und deswegen gerade in Barcelona ist es eine Katastrophe. Da haben ja alle Kurven einen langen Radius, es gibt ja keine Ecken mehr. Kanada ist es wieder besser, ja, das Auto ist gut auf der Geraden inzwischen, hat einen sehr guten DRS-Effekt, ist ganz ordentlich auf der Bremse und auch in der Traktion, aber wie gesagt, es kann die langgezogenen Kurven nicht. Etwas, was letztes Jahr genau verkehrt war, also war es ja genau andersrum. Aber man ist komischerweise ziemlich entspannt. Das versteht keiner eigentlich, weil sie behaupten, ja, sie wüssten jetzt das Problem und sie wüssten auch, wie sie es lösen. Man will ja vor Silverstone da noch ein paar Upgrades bringen, die genau darauf hin abzielen, ob die sich dann so sicher sein können, ob das da funktioniert. Also bis jetzt hat das, was sie da in der Theorie ausgegraben haben, auf der Strecke ja nicht immer funktioniert, muss man sagen. Also offensichtlich gibt es da auch Korrelationsprobleme. Die sind ja auch im Windkanal noch von Mercedes. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen eine unglückliche Lösung. Die kommen da am Wochenende rein. Also Mercedes sperrt, glaube ich, am Donnerstagabend zu. Und dann müssen sie am Freitag erstmal den Windkanal für ihre Zwecke herrichten, da geht auch schon wieder Zeit verloren und am Sonntag müssen sie wieder raus. Das ist jetzt sicher nicht optimal, deswegen warten sie ja händeringend auf ihren eigenen, aber der wird erst nächstes Jahr mehr oder weniger betriebsfähig sein. Also ich bin mal gespannt, ob diese Zuversicht und diese Gelassenheit, die zumindest das Team an den Tag legt, ob die sich jetzt wirklich bis zur Sommerpause, bis dahin soll ja das kommen, was auch immer es ist, ob das sich dann bewahrheitet, dass es gerechtfertigt war.
Gerechtfertigt waren auch nicht die großen Erwartungen an Toro Rosso vor dem Wochenende. Viele haben gedacht, mit dem neuen großen Paket stechen die jetzt zu den Top-Teams vielleicht sogar dazu. Jetzt waren sie in Barcelona weit weg von der Musik.
Ja, absolut. Und zwar, es lag ein Teil dieses neuen Pakets war ja der neue Heckflügel. Und der hat also bei offenem DRS oder aktivierten DRS hat der obere Flap geflattert. So konnte man nicht fahren, das war klar. Man hat versucht, das Problem dort zu lösen, es war aber nicht zu lösen. Das hat man dann schnell festgestellt, es geht erst jetzt bis Spielberg und musste dann irgendeinen alten Heckflügel dran schrauben. Der hat natürlich mit dem Rest des Pakets überhaupt nicht harmoniert, ist klar. Man hätte vielleicht aufs alte Auto zurückgehen müssen, aber die Teile waren gar nicht mehr alle da. Also man ist da quasi mit dem Auto gefahren, das halb-halb war und das konnte nicht funktionieren. Das Auto war dann auch plötzlich völlig unberechenbar. Das Heck, obwohl der Heckflügel, den sie dann dabei hatten, mehr Abtrieb gegeben hat als der neue, das Heck war instabil und die haben das auch dann auch in der Kürze der Zeit nicht mehr ausbalancieren können. Also es war klar, das war ein verkorkstes Wochenende und die waren weit weg von den Punkten. Wir haben sie eigentlich viel, viel näher dran gewartet. Ich habe erwartet, dass sie die Alpinenrolle mindestens spielen, wenn nicht sogar besser.
Ja, jetzt haben sie gleich die Chance, das wieder gut zu machen in Spielberg. Für dich geht's weiter. Was erwartest du dir vom Rennen? Max Verstappen beim Red Bull Heimspiel diesmal dann geschlagen oder schlägt er wieder alle, wie immer?
Sicher wieder unter Druck, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als in Barcelona, denn in Spielberg sind die Kurvenradien kürzer. Man muss wieder über die Curbs drüber in einigen Kurven. Das mag der Red Bull jetzt nicht ganz so, wobei man fährt mit relativ wenig Abtrieb. Da ist das Problem mit den Curbs nicht ganz so schlimm bei Red Bull, weil da ihr Aerodynamikfenster ein bisschen größer ist. Aber trotzdem, ich erwarte auf jeden Fall starke Gegenwehr. Da wird Mercedes auch gut ausschauen. Und es gibt die gefürchteten langsamen Kurven mit langen Radien nicht. Also auch Ferrari sollte da wieder dabei sein. Es könnte durchaus sein, dass wir die ersten 6, 7, 8 Autos wieder innerhalb von 2 Zehntel oder was sehen. Und die Strecke ist ja eh bekannt dafür, für knappe Abstände, weil sie so kurz ist. Also es wird wieder auf den Fahrer ankommen. Und da wissen wir, Verstappen wird sicher liefern. Das Wetter soll auch ein bisschen unbeständig werden. Dann kommt noch Sprintwochenende dazu. Das sind also ganz andere Anforderungen. Man hat eben nur dieses eine Training. Wer da verwachst, tut sich dann schon schwer. Auch wenn man dann korrigieren kann, noch nach dem Sprint. Aber, oder nach dem, ja, nach dem Sprint. Aber wie gesagt, das Gute ist, dass es jetzt wirklich offen ist. Also wir können jetzt nicht mehr nach Spielberg fahren und sagen, das gewinnt ja der Verstappen sowieso. Zumindest wird er sich schwer tun. Also vorher hat er gewonnen und es hat relativ leicht ausgesehen. Das ist sicher jetzt mal bis zum Silverstone-Upgrade, da bin ich jetzt mal gespannt, was da kommt, nicht mehr der Fall.
Ja, die Formel 1 wird immer spannender, das freut uns. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, Max Verstappen wird jetzt beim nächsten Rennen mal in den sauren Apfel beißen müssen und nicht gewinnen? Und wie findet ihr es, dass Flavio Briatore in der Formel 1 zumindest als Berater bei Alpine zurück ist? Und glaubt ihr, Mick Schumacher hat doch wieder bessere Chancen auf einen Cockpit ab 2025? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
Servus.